Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das Finale der Frauen in Wimbledon steht fest. Barbora Krejcikova und Jasmine Paolini werden das bestreiten und, so wie sie heute gespielt haben, bestreiten sie es verdient. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Aber gestern golden vertreten von Ina Kast.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Es war ein wunderschöner Tag in Wimbledon. Jetzt gerade fängt es an zu regnen. Die Organisatoren sind aber wieder durch mit dem Zeitplan, beziehungsweise sind wieder auf dem richtigen Weg. Am Samstag kann sowohl das Herrendoppel als auch das Frauendoppel-Halbfinale bestritten werden, das Frauenfinale sowieso. Und am Sonntag dann das Mixed-Finale nach dem Herrenfinale. Also das wird noch ein bisschen lustig. Und trotzdem sind sie wieder im Zeitplan und es war heute ein wirklich famoser Tag. Und wir haben, das können wir einfach mal so sagen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute ihr hart verdientes Geld bei dem Turnier in Wimbledon für den Center Court gelassen haben, die haben fantastisches Tennis gesehen und vor allen Dingen haben sie richtig was für ihr Geld bekommen heute.
Ja, ich habe das Gefühl, die haben relativ viel Geld, die da heute saßen, aber ja. Beste Unterhaltung auf jeden Fall geboten und nun wirklich nicht mit dem Ausgang, den man vorher erwarten konnte. Ich glaube, das Finale wird wahrscheinlich wirklich niemand getippt haben. Es gibt auch immer diese, hier bei den Basketballmeisterschaften in den USA, diese Challenges, diese
March Brackets. March Madness, halt. Genau, die Bracket, genau.
Ja. Und da ist da auch immer einer in, weiß der Geier, 15 Millionen schafft es. Und ich glaube, so wäre das hier auch ungefähr gewesen. Krejcikova gegen Paolini sind zwar zwei gesetzte Spielerinnen, aber nicht unbedingt die, die man jetzt im Finale erwartet hätte.
Nein, das hätte man nicht erwartet. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass da zwei absolute Überaußenseiter da gegeneinander spielen. Die eine hat schon mal einen Grand Slam gewonnen, die andere stand erst vor 4 Wochen in einem Grand Slam-Finale. Ich sag mal so, es kommt überraschend, dass die beiden im Finale stehen, aber es wirkt nicht komplett aus dem Rahmen gefallen.
Nö. Und beide hatten vorher noch nicht so richtig auf dem Rasen bewiesen, was sie können. Und ich glaube, deswegen hätte jetzt wahrscheinlich niemand sie so weit getippt oder nur ganz wenige sie so weit getippt. Aber an sich innerhalb der Statik des Turniers und natürlich auch der Statik der Karrieren macht das durchaus Sinn, dass beide jetzt nochmal ein zweites Finale bei einem Grand Slam erreicht haben. Bei Paolini ist das absolut überraschend. Natürlich jetzt wirklich zwei Turniere hintereinander. Bei Krejcikova war das Ding eben, dass sie in den letzten anderthalb Jahren fast immer in irgendeiner Form raus war, verletzt war. Und an sich hat ihr Spiel ja für den Rasen auch Sinn gemacht, aber man konnte sie jetzt ja gar nicht einschätzen, weil sie eben so viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte seit ihrem Sieg damals bei dem French Open.
Jasmine Paolini traf heute auf Donna Vekic im ersten Halbfinale. Es war für beide das erste Halbfinale bei einem Wimbledon-Turnier. Bei Donna Vekic hat man es wahrscheinlich schon früher erwartet. Bei Jasmine Paolini hat man vor diesem Jahr wahrscheinlich noch gar nicht darüber nachgedacht, dass sie in der zweiten Woche eines Wimbledon-Turniers sein könnte. Ich hatte vorher trotzdem das Gefühl, dass Jasmine Paolini favorisiert war. Aber lass uns doch einfach mal durch die drei Sätze durchgehen, weil im ersten Satz können wir sagen, da hatte Jasmine Paolini wirklich zu kämpfen, vor allen Dingen mit ihrem Aufschlag. Und Donna Vekic machte nicht den Eindruck, als sei sie übernervös gewesen.
Nee, ich glaube, Donna Vekic hatte das Gefühl, das ist jetzt ihre eine Chance auf einen Grand Slam Finale, vielleicht sogar einen Titel, und den wird sie nutzen, nachdem sie durch dieses eher schwierige Viertelfinale sich durchmanövriert hatte. Und sie wusste ja, dass sie eine Sache mitbringt, die Paolini so nicht hat. Und das ist ein guter, bisher guter Aufschlag. Und sie wusste auch, sie kann das zweite Serve von Paolini attackieren. Also hat schon mal so zwei Ecken gehabt in dem Match, wo sie wusste, na okay, da sollte ich besser sein. Und ich glaube, mit der Einstellung ist sie da auch reingegangen. Und ich hatte auch bei ihr das Gefühl, dass sie sich bewusst war, huch, ich bin vielleicht schon ein bisschen erschöpft. Ich denke, das hat man zum Ende auch gesehen. Und deswegen werde ich mal gucken, ob ich das Match hier am Anfang in meine Richtung ziehen kann und gar nicht so auf Abtasten gehe, sondern auf ein, vielleicht kriege ich das Match hier schnell durchgezogen.
Jasmine Paolini hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass sie am Anfang wirklich viel gekämpft hat um ihren Aufschlag. Der sei nämlich wirklich schlecht gewesen im ersten Satz. Da möchte man ihr dann auch zustimmen. Sie hat gesagt, sie musste sich jeden Punkt wieder daran erinnern, einfach dran zu bleiben und irgendwie versuchen, mit Donna Vekic mitzuhalten. Die hat heute über die gesamten drei Sätze, wie ich fand, ihre Vorhand mal wieder so richtig zur Schau gestellt. Also die Vorhand von Donna Vekic ist schon richtig gut. Wenn sie sich gut hinstellt, wenn sie gut zum Ball steht, ist diese Vorhand einfach sehr, sehr gefährlich für ihre Gegnerin. was Pauline meiner Meinung nach in den Sätzen 2 und 3 dann doch besser hinbekommen hat. Erstens, sie hat so ein kleines bisschen mit der schwindenden Kraft von Vekic profitiert oder von der schwindenden Kraft. Und auf der zweiten Seite hat sie es dann besser geschafft, in den Ballwechseln dann auch Vekic so ein bisschen in Bewegung zu kriegen. Weil da, glaube ich, war Vekic am ehesten zu knacken heute.
Ja, da ist Vekic wahrscheinlich in ihrer ganzen Karriere zu knacken. Also sie hat ja so ein bisschen das Richard Gasquet-Phänomen gehabt. Sie war früh schon eine, die als ganz groß Talent galt. Die ist ja wirklich schon als, weiß ich, wie alt war die, 15, 16, ist die Name gewesen, den man kannte. Aber die hat halt im Gegensatz zur absoluten Weltspitze nie diese Athletik mitgebracht. Und das ist Gasquet ja zum Beispiel auch abgegangen. Der sah vielleicht aus wie ein Federer oder wie ein Wawrinka oder wie andere mit einer einhändigen Rückhand, aber am Ende war er ein bisschen zu langsam. Ist natürlich nicht im Vergleich zu uns Normalsterblichen, aber zur absoluten Weltspitze im Tennis. Und dasselbe Problem hat Vekic auch. Und du hast gerade ein perfektes Wort genutzt, wenn sie richtig zum Ball stand. Und das ist halt das Ding gewesen. Standtennis, da ist Vekic kaum zu schlagen. Aber wenn sie bewegt wird, dann ist sie zu schlagen. Und sie ist ja hier am Ende diejenige wirklich, die mit Abstand mehr Winner geschlagen hat, die aber auch um einiges mehr an Unforced Errors geschlagen hat. Und die ja hier auch von IBM so ein schönes 32er Tech-Rating bekommen hat. Für so ein langes Match ist das wahrscheinlich das Höchste, was wir bisher gesehen haben, zumindest bei den Damen. Und ich finde, sie hat wirklich von Anfang bis Ende, und wir reden gleich sicherlich noch über das Ende, aber sie hat die Entscheidung gesucht. Und das, finde ich, muss man ihr hoch anrechnen dafür, dass andere, die in dem hohen Alter zum ersten Mal ein Halbfinale bei einem Grand Slam erreichen, sicherlich in irgendeiner Form eingegangen wären oder Nerven gezeigt hätten. Und ich finde, das hat sie sehr gut gemacht.
Also dieses Attacking-Rating heißt, wenn eine Spielerin oder ein Spieler in der Offensive ist und versucht, auf den Punkt drauf zu gehen, da war 32% Donna Vekic, 20% Jasmin Paolini übers gesamte Match und 48% in der neutralen Situation, wenn also der Austausch an der Grundlinie stattfindet, wenn die neutralen Bälle gespielt werden. Und Donna Vekic hat hier heute wirklich, also man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht hat oder dass sie gesagt hat, ich warte mal so ein bisschen ab, weil sie hat es versucht. Und im zweiten Satz, fand ich, gab es eine ganz, ganz entscheidende Situation, die vielleicht dieses Spiel hat kippen lassen, weil es stand 4-4 und ich glaube, es war 15 beide, als Donna Vekic einen Ball in die Vorhand von Jasmin Paolini spielt. Die kann den Ball nur mit einem Notlob zurückbringen. Vekic hat den ganzen Platz frei und schiebt diesen Ball oder schießt diesen Ball 3 Meter ins Aus. Danach hat sie in diesem Satz nur noch einen einzigen Punkt gemacht und Jasmin Paolini gewann diesen zweiten Satz und da, finde ich, hat sich das auf die Seite von Paolini geschoben. Ja, Vekic lag im dritten Satz nochmal mit Break in Führung. Allerdings, wir haben darüber gesprochen, über die etwas schwindenden Kraftreserven bei Vekic. Das war etwas unnötig und hätte sie das Match gewinnen wollen, glaube ich, hätte sie es in 2 Sätzen gewinnen wollen sollen. Trotzdem, am Ende ging es sogar noch in Match-Tiebreak.
Das war dieser Kopfball, glaube ich, ne?
Genau.
Wo sie dann nachher auch so immerhin gegrinst hat. Genau. Also sie war ja schon sehr konzentriert in dem Match. Sie war jetzt, hatte ich das Gefühl, nicht zum Spaßen aufgelegt in irgendeiner Form, aber da konnte sie so ein bisschen die Anspannung rauslassen und dann ging es ja auch wirklich schnell. Da war der zweite Satz weg, bei dem ich vorher das Gefühl hatte, ach, der war ziemlich ausgeglichen und auf einmal ist er weg und damit muss man ja auch erstmal klarkommen. Dann hast du gesagt, sie lag mit Break im dritten Satz vorne und sie war auch diejenige, die sich vor dem Tiebreak Matchbälle, es müssten 2 gewesen sein, erspielt hat und Sie hatte auch da ihre Chancen, aber eigentlich lag das Match dann zwar nicht auf dem Racket von Paolini, aber ich glaube, in den Beinen von Paolini.
Im dritten Satz ging es hin und her. Erst lag Donna Vekic mit Break in Führung, das konnte sich dann Jasmin Paolini wieder zurückholen. Es gab sehr viele ausgeglichene Aufschlagspiele. Was zum Beispiel auffällig gewesen ist, ist, dass Donna Vekic bei eigenem Aufschlag sie stand immer unter Druck und auch Jasmin Paolini stand immer unter Druck, weil es halt so eine große Gelegenheit für beide war. Aber Donna Vekic hat fast immer den ersten Punkt in ihren Aufschlagspielen gemacht, was einem ja selber erstmal so ein bisschen durchpusten gönnt und was einem ja selber Sicherheit bringt. Das hat Paolini nur in weniger als der Hälfte der Fälle geschafft, dass sie in ihren Aufschlagspielen den ersten Punkt gemacht hat. Sie stand also jedes Mal unter Druck und sie hat sich sehr nervenstark daraus zurückgekämpft. Und das fand ich wirklich enorm stark. Und dann ging es in den Match-Tiebreak und in diesem Match-Tiebreak gewinnt am Ende Jasmin Paolini mit 10-8. Es hätte auch in die andere Richtung ausgehen können. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das hat sie dann verdient gewonnen. Sie ist verdient im Finale, sie hat sich das erarbeitet über 7 Spiele. Aber heute hätte das Pendel auch in die andere Richtung schlagen können.
Ja, und Vekic war sehr abhängig vom ersten Aufschlag. Im dritten Satz, wie im ganzen Match, lagen die gewonnenen Punkte über 80%. Aber sie hat weniger erste Aufschläge reinbekommen als Paulini. Und die hat dann hinter ihrem zweiten wesentlich mehr Punkte gemacht im Vergleich zu Vekic. Und ich glaube, das beschreibt uns ein bisschen das Match. Vekic war vom ersten Aufschlag abhängig und davon mit der Vorhand die Punkte zu machen. Und in mehreren engen Situationen ist ihr das dann auch gelungen, dass sie Punkte zum Beispiel bei 30-30 oder 15-30 dann sehr schnell mit der Vorhand gemacht hat, während Paulini da länger in den Ballwechseln drin bleiben konnte. Und der erste Matchball aus meiner Erinnerung, das war einfach ein Return, der ins Ausgegangen war. Aber beim zweiten hat Paulini zum Beispiel wirklich es geschafft, oh, sicherlich 15 bis 20 Schläge in dem Ballwechsel drin zu bleiben und da noch die frischen Beine zu haben und dann ja diesen Flummi-Faktor für sich zu nutzen. Und sie ist hier dann wirklich statistisch sehr in der Defensive gewesen. Ich habe es gar nicht so intensiv empfunden. Und ich würde sagen, sie ist knapp verdient herausgegangen, aber es war, wenn man jetzt ein Bild aus der Leichtathletik nimmt, wirklich das Fotofinish irgendwie mit 200-300 Vorsprung.
Ist so. Also Jasmine Paulini steht in diesem Finale und sie ist in der Pressekonferenz gefragt worden, Mensch, wenn man dir das vor einem Jahr gesagt hätte, was du jetzt in diesem Jahr machst, was hättest du denn dann gesagt, dass du zweimal hintereinander im Grand-Slam-Finale stehst? Und dann hat sie gesagt, ich hätte sie noch vor 2 Monaten für verrückt erklärt. Dieser Weg, den Jasmine Paulini seit Anfang des Jahres und speziell seit dem Turnier in Dubai nimmt, der ist schon mehr als erstaunlich. Und das müssen wir dann ja auch nochmal sagen, das ist eine Geschichte, wir reden immer darüber, dass man Spieler und Spielerinnen relativ früh kennenlernt und dass man nicht das Gefühl hat, dass sie sich im Laufe der Zeit noch in irgendeiner Weise ändern oder dass sie nochmal einen ganz großen Durchbruch haben. Was wir hier bei Jasmine Paulini in diesem Jahr sehen, ist außerordentlich.
Ja, im Endeffekt hat Vekic ja alles bestätigt, was wir über sie wussten. Wahrscheinlich reicht es nicht dauerhaft für ganz oben, weil nicht schnell genug, zu viel Verletzungen, aber ganz toller Aufschlag, beeindruckende Vorhand auf Belegen, wo der Ball nicht sonderlich hoch abspringt. Und Paulini wirklich als, das wird jetzt ja das Spannende, ist die vielleicht eine Expertin für die natürlichen Beläge, trotz ihres Siegs in Dubai, das werden wir sehen. Oder, hat sie jetzt so ein bisschen ihre goldenen 2 oder 3 Monate. Das ist natürlich auch möglich, dass sie jetzt einfach 2, 3 Monate alles trifft und dass es dann aber, ja, jetzt vielleicht nicht rapide wieder schnell zurückgeht, sondern dass sie so ganz langsam wieder zurückfällt in die Top 15. Bin mir da selber noch nicht ganz sicher und ich glaube, wir werden das wahrscheinlich auch erst so richtig Anfang der nächsten Saison einschätzen können. Ist das jetzt einfach die goldene Zeit, wo alles irgendwie glücklich sich zusammengefügt hat oder ist die jetzt oben dabei?
Es ist ja völlig egal. Also ihr wird es egal sein. Sie wird sich denken, ich nutze den Moment und ich carpe diem.
Vor allem jetzt, wenn man jetzt sieht, wer im Finale steht. Ne?
Also ja, klar.
Natürlich. Da steht eben nicht Rybakina auf der anderen Seite, sondern da steht eine, die auch gerne carpe diem sagt, aber da muss sich Paulini jetzt nicht verstecken.
Ja, also da muss sie sich nicht verstecken und ich glaube, wir werden hier am Samstag eine 50-50-Geschichte erleben, denn Jasmine Paulini trifft im Finale auf Barbora Krejcikova und die hat heute in einem vielleicht auch außerordentlichen Match gegen Elena Rybakina gewonnen mit 3-6, 6-3 und 6-4. Und ich habe während des Matches den Text für die Sportschau zu Jasmine Paulini geschrieben und habe immer zwischendurch mal hochgeguckt und dann stand sehr schnell 3-0 für Elena Rybakina und dann habe ich mich eine halbe Stunde lang mit diesem Match oder eine Dreiviertelstunde lang mit dem Match gar nicht mehr beschäftigt. Und dann habe ich wieder drauf geguckt und dann hatte Barbora Krejcikova ein Match daraus gemacht. Und auch das ist wirklich bemerkenswert, wie Krejcikova hier quasi wie Kai aus der Kiste kommt und dieses Turnier und durch dieses Turnier durchgeht. Mit der ersten Runde mit Veronika Kudermetova bis jetzt, bis zum Halbfinale gegen die große Favoritin Elena Rybakina. Wie sie nach dem ersten Satz und vielleicht sogar schon nach dem 0-3 dran geblieben ist und mit welcher Stoik sie sich die hier reingespielt hat. Ja, da ziehe ich aber alle Hüte, die ich habe.
Ja, es war sogar 0-4. Und 0-4, ich glaube 0-4, genau. 15-40. Und ich glaube, sie hatte diese Wahnsinns-Halbfinalbilanz. Was ist das jetzt? 12-0, 13-0, 14-0, irgendwie sowas völlig abgefahren ist auf der Tour.
Ich guck's nach, während du weitersprichst.
Ja. hat die BBC gewinnt. Irgendwie so um den Dreh muss es gewesen sein. Und es war wirklich ein Match, wo Rybakina, wenn wir jetzt nochmal die Parallele zur Leichtathletik nehmen, dann war Rybakina sehr weit vorne und hat total souveränes Tennis gespielt. Vom Aufschlag her dominierend, die ganze Zeit in der Offensive. Krejcikova hat sich da völlig wegpressen lassen. Ich glaube, die hatte bei dieser Attacking Rate oder In-Attack Rate im ersten Satz nur 15%. Da ist die BBC dann auch ganz schön drauf rumgeritten. Kann ich auch verstehen, weil es klar war, so wird sie hier das Halbfinale nicht gewinnen. Und dann hat Krejcikova für sich die Entscheidung getroffen und man hat das auch gesehen, nee, ich gehe hier selber die Offensive mit. Und das ist ganz schön mutig, weil Krejcikova hat zwar, finde ich, ein technisch sehr feines Spiel, aber man kann zum Beispiel auch sehen, wie diese Vorhand ganz schön schnell sie ins Schwitzen bringen kann. Und sie hat es dann trotzdem geschafft, sich erstmal festzubeißen in dem Match. Und auch hier war der zweite Satz gefühlt ein bisschen glücklich. Da waren beide auf Augenhöhe und dann hat das Break gereicht und dann hat sie den gewonnen. Und dann sah es für mich aber Anfang des dritten Satzes auch so aus, als wenn Rybakina das trotzdem in ihre Richtung würde entscheiden können. Und dann muss man sagen, wirklich so die letzten 5 bis 6 Spiele war Krejcikova auf Augenhöhe mit Rybakina. Sie hat eine extrem hohe Quote an ersten Aufschlägen reingemacht, 78%, für sie sehr hoch im dritten Satz. Und im Vergleich zu Rybakina hat sie ein paar mehr Punkte hinter dem ersten Aufschlag gewonnen. Und das war am Ende eine sehr knappe Sache. Aber sie hat es ehrlicherweise verdientermaßen gewonnen, weil sie selber in die Offensive gegangen ist, was hier, glaube ich, so nicht gelegen hat und damit dann mit Rybakina auch so ein bisschen überrascht hat.
Rybakina, die ja eigentlich auch keinen Gesichtsausdruck zulässt, beziehungsweise keine Emotionen zulässt, man merkte ihr dann schon an, wie sie zwischendurch dann wirklich ins Überlegen kam und wie sie auch zwischendurch ein kleines bisschen hektisch wurde. Sie hat dann versucht, dann noch mehr drauf zu gehen und noch früher auf den Punkt drauf zu gehen. Und dann hat sie die Linien nicht mehr getroffen. Und das hat sie in den ersten 20 Minuten ganz hervorragend gemacht. Aber sie hat sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das passiert ihr gerade auf Rasen dann auch eher selten.
Oder man sagt, es ist jetzt 2 Jahre hintereinander passiert, ne? Das Match gegen Ange Jabeur im letzten Jahr war ja nicht so unähnlich. Das hat Jabeur ja auch so im letzten Moment in ihre Richtung gekippt. Und hier war es auch so. Und wenn wir jetzt mal reingucken, es sind eigentlich ganz klassische Statistiken für einen Rasenmatch hier im dritten Satz. Also am Ende gewinnt Krejcikova 9 von 26 Punkten gegen den Aufschlag von Rybakina. Rybakina gewinnt 7 von 27. Also beide haben nicht viele Chancen. Krejcikova kreiert, aber eine Break-Möglichkeit nutzt die dann. Und Rybakina kommt nicht wieder rein, weil Krejcikova dann auf eine andere Art und Weise, als Rybakina natürlich macht, ihren Aufschlag einsetzt. Also Rybakina ist eine, die wirklich nicht nur variieren kann, die viel Power hat. Krejcikova geht ziemlich klar auf die Spots drauf und hat damit dann schon Rybakina ins Bewegen gebracht. Aber für mich wirklich der entscheidende Schlag für Krejcikova, gerade im dritten Satz, war die Vorhand. Immer wieder die Linie entlang, da habe ich echt gedacht, irgendwann muss die wackeln, irgendwann wird die anfangen, Fehler zu machen. Aber sie hat dann Rybakina in die Fehler reingezwungen. Aber es war ein klassischer Rasensatz. Nicht super spannend. Eine Möglichkeit hat entschieden und die hat Krejcikova für sich genutzt und dann eben auch hier viel überraschender, finde ich, als im anderen Match, das noch in ihre Richtung drehen können.
Wir müssen da nochmal drüber sprechen, dass Krejcikova zwischen Februar und April quasi dauerhaft im Bett gelegen hat, wegen unglaublicher Rückenprobleme, dass sie in den letzten Jahren häufiger dann mal Verletzungsprobleme hatte und dass sie nie so richtig einen Rhythmus gefunden hat. Das, was sie hier jetzt gemacht hat in diesen 6 Runden von Wimbledon, das war so nicht vorauszusehen, das war so nicht zu prognostizieren. Damit konnte niemand rechnen. Aber sie macht das so ein bisschen wie wirklich 2021 bei den French Open. Da hat auch niemand mit ihr gerechnet.
Ja, vielleicht. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, wie sieht denn hier die Bilanz von ihren Halbfinals aus? Also seitdem sie so diesen Durchbruch 2019 hatte, und sie damals in Linz ein Halbfinale gegen Sabalenka verloren hat, hat sie
14-1 übrigens, die Bilanz.
14-1. Und sie ist, vielleicht können wir das jetzt festhalten, sie hat sich ja letztes Jahr selber versucht reinzureden in diese Top 3, Top 4. Ich glaube, was eher ist, dass sie eine total streaky Spielerin ist, die ab und an mal einen richtigen Lauf hinlegt. Der mag irgendwie ein paar Spiele dauern und mag bis hin zu ein paar Wochen gehen. Aber wir haben sie ja eigentlich noch nie so richtig konstant gesehen. Und das kann sein, dass sie das am Ende des Tages ist, eine Spielerin, die immer wieder aufdrehen hat, die aufdrehen kann, die fantastische Möglichkeiten hat, alleine aufgrund ihrer Technik und die dann auch sehr nervenstark sein kann, aber die jetzt wahrscheinlich nicht das Jahr so bestreiten kann, wie es eine Rybakina macht, die ja super solide Resultate abgeliefert hat. Halt Viertelfinale French Open in einer knappen Geschichte an Paulini gescheitert ist, hier im Halbfinale auch wieder knapp. Und die aber den Australian Open diesen 18-20 Tiebreak hatte. Ja. Und die trotzdem übers Jahr, muss man sagen, tolle Resultate geliefert hat. Und das ist Krejcikova so noch nie gelungen. Und vielleicht gehört das zu ihrer Karriere dazu.
Ansonsten, sollte sie am Samstag ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen, wird ihr das dann auch egal sein. Krejcikova ist die 7. Spielerin, die in Tschechien geboren wurde, die im Wimbledon-Finale steht. Jetzt ein kleines Ratespiel für dich. Kannst du die anderen 6 aufzählen?
Also das sind Leute, die in der
in Tschechien quasi geboren sind oder Tschechoslowakei.
Ah, okay. Nur Frauen oder Männer und
Frauen? Nur Frauen, nur Frauen.
Nur Frauen, meine Güte. Krejcikova, Vondrušová, Kvitová, Novotná natürlich, Suková.
Nein, Suková hat, nein, nur Halbfinale gespielt immer.
Nur Halbfinale gespielt. Navratilova natürlich.
Natürlich.
Boah, dann hört es aber auch auf.
Oh, da hast du aber eine verpasst, die zweimal gewonnen hat.
Novotná?
Nee, Novotná hat so. Petra Kvitová.
Ach, hatte ich die nicht genannt?
Die hast du nicht genannt. Und Hanna Mandlíková. Kvitová hast du genannt, Plíšková hast du nicht genannt.
Ah, so. Okay, ja.
Karolina Plíšková hast du nicht genannt. Also Martina Navratilová, Hanna Mandlíková, Jana Novotná, Petra Kvitová, Karolina Plíšková, Markéta Vondrušová und jetzt Barbora Krejcikova. Lucie Schafarjová war nicht dabei unter den Spielerinnen, die hier schon mal das Wimbledon-Finale erreicht haben. Das noch dazu. Eins noch als Fun-Fact: Das Match zwischen Jasmine Paolini und Donna Vekic war heute das längste Halbfinale der Frauen in der Geschichte in Wimbledon. 2 Stunden 52 Minuten. Vorher war es ein Match, ich meine, von Serena Williams, 2 Stunden 49.
Gegen Elena Dementjeva. Absoluter Klassiker damals.
Absoluter Klassiker. Ja, ja. Wie konnte ich das denn vergessen? Gegen Elena Dementjeva. Genau so sieht es nämlich aus. Wir sehen am Samstag das Match zwischen Jasmine Paolini und Barbora Krejcikova. Lass uns noch mal gerade über das Halbfinale von morgen sprechen. Weil wir werden morgen nämlich 2 Herrenhalbfinals erleben zwischen Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz. Nicht vor 14.30 Uhr oder 14.30 Uhr fängt es an. Und danach Lorenzo Musetti gegen Novak Djokovic. Erste Frage, können wir uns auf ein Klassiker-Match bei Medvedev gegen Alcaraz freuen? Zweite Frage, hat Lorenzo Musetti noch genug Körner im Tank, um Novak Djokovic in irgendeiner Weise Paroli zu bieten?
Ja, warum nicht? Also ich glaube, an der Fitness mangelt es bei ihm ja nie. Er ist ein toller Abwehrspieler. Also ich glaube schon, und er hat ja jetzt wirklich richtig gute Matches gegen Djokovic gespielt, muss natürlich sagen, die hat er auf Sand gespielt, Rasen ist was anderes als Sand, da werden Punkte schneller entschieden, Djokovic kann das also auch einfach über seinen Aufschlag und über die Returns regeln und ich gehe auch davon aus, dass Djokovic das in 3 oder 4 Sätzen gewinnt und dass das dann eher wie auf Hartplätzen zwischen den beiden aussieht, aber ich glaube, Musetti hat noch genug dabei, um eine Chance zu haben.
Und dann er hat zweimal eine Klatsche bekommen von Djokovic, aber die anderen Matches gegen ihn, er hat eine 1-5 Bilanz und trotzdem die anderen Matches gegen Djokovic waren knapp, da waren enge Dinge dabei.
Aber die waren alle auf Sand, ne? Ja, entweder in Monte Carlo oder beim French Open, ne?
Ja.
Ja, ist natürlich wirklich andere Bedingungen als hier. Also ich bin gespannt, Also Djokovic sollte es normalerweise holen. Ich werde jetzt auch nicht abweichen. Ich glaube, ich habe vor dem Turnier Alcaraz gegen Djokovic im Finale mit Sieg Alcaraz getippt. Also ich werde jetzt nicht von abweichen. Und zu deiner anderen Frage, boah, ich fürchte, dass das eine klare Angelegenheit wird. Also Alcaraz hat ja hier Medvedev letztes Jahr 3 Sätzen abgezogen. Und das war damals eine echt ganz schöne Vorführung. Ich glaube, so wird es diesmal nicht. Es war schon beeindruckend, wie Medvedev das jetzt angepasst hat mit der Return-Position und wie konzentriert er darauf war, wirklich in die Offensive reinzugehen gegen Sinner. Aber Alcaraz hat halt so viele Möglichkeiten und ist im Moment so abgehärtet in den indirekten Matches, dass ich vermute, auch das wird nicht allzu spannend werden.
Ich glaube, dass Alcaraz auch gewinnt, aber ich glaube, dass es ein bisschen knapper wird, weil, du hast es gerade eben angesprochen, ich finde es stark, wie Daniil Medvedev, auch wenn es immer aussieht, als sei er einfach ein sturer Bock, seine Spieltaktik anpasst und dann auch lernt und auch daraus lernt, was er vorher falsch gemacht hat. Und ich glaube schon, dass er morgen ein offeneres Spiel anbieten kann.
Du, ich fände es fantastisch. Ich fände es auch cool, wenn Medvedev hier ins Finale reingeht. Ich finde, das hat er sich über die letzten Jahre wirklich hart erarbeitet. Der ist so dran geblieben bei diesem Big Three, jetzt wieder bei den jungen Kerlen, die ihn da ja, schon fast überrundet haben zwischendrin. Also es sei ihm sehr gegönnt. Das Ding ist halt, wer, und das kann ich jetzt auch schon sagen, wenn Alcaraz gegen Djokovic im Finale steht, dann sehe ich auch Alcaraz ziemlich klar vorne. Ich sehe in Wimbledon im Moment nicht so direkt jemand, der ihn hier schlagen kann.
Das ist eine klare Aussage von Philipp. So, kurzer Blick noch auf die anderen Wettbewerbe. Im Herrendoppel steht das Finale fest. Max Purcell und Jordan Thompson haben hier die an 1 gesetzten Marcel Granollers und Horacio Sebastos besiegt mit 6-4 und 6-4. Man muss dazu sagen, Granollers Sebastos wirklich fast ohne Chance in diesem Match. Sie treffen auf, und das ist die große Überraschung, Henry Patton und Harry Heliovaara. Die haben heute nämlich gegen Nils Kapski und Michael Venus das beste Doppel der Rasensaison in 2 Sätzen gewonnen. 6-4, 7-6. Die Briten haben einen Mann im Finale. Das ist doch erstmal etwas, womit man den Samstag rumkriegen kann. Im Frauendoppel sind wir erst im Halbfinale. Dort treffen morgen 4 absolute Klassiker-Doppel aufeinander. Im ersten Halbfinale Su Weijie und Elise Mertens an 1 gesetzt hier gegen Katerina Siniakova und Taylor Townsend. Und im zweiten Doppel Gabi Dabrowski und Aaron Routcliffe an 2 gesetzt gegen Caroline Dollarhide und Desiree Krawczyk. Ein Wettbewerb, bei dem das Draw sich zu keinem Zeitpunkt dieses Turniers in irgendeiner Weise geöffnet hat. Und eine traurige Nachricht haben wir noch aus britischer Sicht. Das Doppel oder das Mixed von Alicia Barnett und Marcus Willis ist heute im Viertelfinale ausgeschieden. Marcus Willis hat sich aber trotzdem über den Support gefreut der Zuschauerinnen und Zuschauer. Er ist mal an mir vorbeigegangen auf dem Medienbalkon und dann schrien da 2, 3 junge Damen von unten: Marcus, Marcus. Und da hat er sich sehr gefreut. Das muss man.
Ach, aber sowas freut sich der Marcus, glaube ich.
Natürlich freut sich der Marcus darüber. Mixed-Halbfinale stehen sie auf der einen Seite Santiago González und Juliana Olmos und auf der anderen Seite Maximo González, weder verwandt noch verschwägert, und Ulrike Eikere gegenüber. Im anderen Jan Zielinski und Su Weijie gegen Michael Venus und Aaron Routcliffe. Aaron Routcliffe, Michael Venus, meine Bold Prediction, mindestens Bronze in Paris. Die werden dann auch aufeinandertreffen.
Denkst du eigentlich auch mal bei Ulrike Eikere, dass die irgendwie so Kinderbücher schreibt oder so?
Natürlich. Ne, die erinnert mich auch an eine Schauspielerin aus den Derry Girls. Das ist ja jetzt wieder Popkultur, die du nicht
gesehen hast.
Die an dir vorbeigegangen ist. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Morgen ab 13 Uhr auf dem Tennis-Channel, die Tennis-Channel-Bundesliga mit Philipp und Florian Heer am Mikrofon. Das als TV-Tipp hier nochmal. Und ab 14.30 Uhr könnt ihr ja auf dem einen Screen könnt ihr Tennis-Channel-Bundesliga laufen lassen, auf dem anderen Screen lasst ihr Wimbledon laufen. Da fangen die Halbfinals an und morgen Abend gibt es dann natürlich wieder den Podcast dazu. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per PayPal oder per Steady. Die Links dazu sind in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Keine Zeit, Olympia zu gucken? Ihr habt Angst, ihr könntet was verpasst haben? Dann hört doch mal hier rein.
Das Flair der Ringe.
Wir fassen euch das Wichtigste und Bemerkenswerteste vom Olympiatag zusammen und kommentieren ganz subjektiv. Und wir, das sind
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Und das Flair der Ringe kriegt ihr täglich neu überall, wo es Podcasts gibt.